ARD.
Am Mikrofon Knut Kortzen. Willkommen zum Büchermontag. Der Stich der Biene heißt der neue Roman des preisgekrönten irischen Autors Paul Murray. Ein Roman über den Verfall einer Familie in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession. Wir stellen das Buch gleich vor. Außerdem reden wir mit dem Philosophen Philipp Hübel über sein soeben veröffentlichtes Buch Moralspektakel, das der Frage nachgeht, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Außerdem geht's um unsere moderne Wegwerfarchitektur, mit der sich der Italiener Vittorio Maniago Lampugnani auseinandergesetzt hat.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Passend zum freundlichen Wetter spielen wir Lisa Bassange mit Keep on the Sunny Side.
There's a dark and a troubled side of life. But there's a bright, there's a sunny side too. Though we meet with a darkness and strife, the sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. The storm and its fury broke today, crushing hopes that we cherish so dear. Clouds and storms time pass away, the sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep.
Titel der Berliner Jazzsängerin Lisa Bassange. Bei der Lektüre des neuen Romans von Paul Murray habe ich mich in gewisser Weise, das muss ich zugeben, ertappt gefühlt. Schreibt der Ire darin doch über eine Figur? Dickie wird nie etwas verstehen, wenn es nicht in einem Buch steht. Der Familienvater Dickie Barnes ist eine von vier Hauptfiguren im vielfach ausgezeichneten jüngsten Roman Paul Murrays. Der Stich der Biene, so heißt er, spielt in den irischen Midlands und erzählt aus den verschiedenen Perspektiven der vier Mitglieder einer Autohausbesitzerfamilie von der demütigenden Krise des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs. Der New Yorker hat den Roman mit William Faulkners Klassiker Schall und Wahn verglichen. Und ich finde, das stimmt, denn wenn ein Gegenwartsroman Faulkners Diktum »Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen« einlöst, dann dieser. Die Vergangenheit holt darin gleich mehrere Menschen ein. Christoph Leibold hat »Der Stich der Biene« gelesen und mit Paul Murray über seinen Roman gesprochen.
Of course, nothing makes people happier than watching someone fall.
Keine Frage, nichts bereitet Menschen mehr Freude, als zuzuschauen, wie andere fallen, sagt Paul Murray. Von so einem Sturz erzählt der Dubliner Schriftsteller nun in seinem begeisternden neuen Roman »Der Stich der Biene«. Vom Sturz der Familie Barnes. Aber nicht zur Schadenfreude der Leserinnen und Leser. Die dürfen durchaus empathisch Anteil nehmen am Schicksal von Dickie, dem Autohauschef, dessen Geschäft den Bach runtergeht, seiner Frau Imelda und beider Teenager-Kids Cass und PJ. Für die Häme indes sorgen die Menschen in der irischen Kleinstadt, in der die Barnesons wohnen.
Der wahrscheinlich schlimmste Aspekt des langsamen, qualvollen Todes des Familienunternehmens war die Erkenntnis, wie viele Leute in der Stadt sich darüber freuten, wie viele die Familie in all den Jahren gehasst hatten.
Der Niedergang von Dickies Autohaus ist beispielhaft für das Elend der ganzen Stadt und selbiges wiederum für das des ganzen Landes. Der Stich der Biene spielt in Irland in der Zeit nach dem Finanzkrisenjahr 2008.
Es hatte einen Crash gegeben. Das war das Wort, das sie in den Nachrichten benutzten. Es ließ Kiss an etwas Plötzliches, Explosives denken, an ein Auto, das gegen eine Wand krachte. Aber dieser Crash war ein langsamer. Einer, der schon seit Jahren andauerte, ohne jede Explosion. Es war rein gar nichts passiert, das man hätte sehen können. Aber irgendwie gab es wegen dieses Crashs kein Geld mehr. Sogar den Banken war es ausgegangen.
The crash in Ireland was absolutely devastating and it went on and on and on and on for like 6 years.
Auf Irland hatte dieser Crash verheerende Auswirkungen, die nicht enden wollten. Geschäfte haben zugemacht, Leute, vor allem Junge, sind fortgegangen. Und vor allem war da dieses alles beherrschende Gefühl der Scham. Wir haben versucht, der Vergangenheit zu entkommen und nun werden wir zurückgestoßen in die Zeit der Armut Irlands. Mich interessieren einstürzende Systeme. Die meisten von uns glauben, die Dinge werden immer so bleiben, wie sie sind. Und wenn sie sich dann doch ändern, wie durch die Finanzkrise, wirkt das auf uns so, als würde die Welt, wie wir sie kannten, vor unseren Augen auseinandergenommen.
Brillant verwebt Paul Murray das ans Apokalyptische grenzende gesellschaftliche Klima einer Nation im Konjunkturtief mit der Untergangsstimmung einer Familie am existenziellen Abgrund. Nach und nach legt der Autor auch deren Vorgeschichte offen. Imelda, aufgewachsen mit einem gewaltbereiten Vater in erbärmlichen Verhältnissen, wollte eigentlich Dickies Bruder Frank heiraten. Dickie dagegen in Dublin studieren, weit weg von zu Hause, um seine Homosexualität auszuleben, da ein Coming-out in der provinziellen Heimatstadt undenkbar gewesen wäre. Aber dann kommt Frank bei einem Autounfall ums Leben. Dickie und Imelda bilden eine Art Notgemeinschaft, die aber spätestens jetzt mit dem Platzen der Immobilienblase in der Finanzkrise ebenfalls zu zerreißen droht.
This family is kind of obsessed with.
Diese Familie ist besessen von der Idee, den äußeren Anschein von Perfektion zu wahren. Als das Geld ausgeht, fühlen sich alle vier nackt und ausgesetzt, als würde ihre Schande nun für alle anderen sichtbar.
Vor allem die shoppingsüchtige Imelda verscherbelt nun Kleidung und Krimskrams bei eBay, um Löcher in der Haushaltskasse zu stopfen und die Fassade aufrechtzuerhalten. Dickie kämpft gegen seine apokalyptischen Anwandlungen an, indem er im Wald einen Schutzbunker baut. Der 12-jährige PJ plant unterdessen, von zu Hause abzuhauen. Seine ältere Schwester Cass ist schon fort, wie ihr Vater, zum Studium nach Dublin, wo ihre Heimatstadt in Gestalt einer Schulfreundin aber weiterhin auf ungesunde Weise präsent bleibt. Und über allem schwebt die quälende Frage, wie es überhaupt zu all dem kommen konnte. Vielleicht war es ja der titelgebende »Stich der Biene«, der Imeldas Gesicht ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit mit Dickie verunstaltet hat, mit dem die Misere der Familie Barnes begann.
Diese spezielle Biene war einfach in der Gegend herumgebrummt und war ohne Vorwarnung durch das Autofenster geweht worden. Gefangen unter dem Schleier der kreischenden Imelda, muss sie gedacht haben, sich in irgendeiner gewaltigen, labyrinthischen Blume verirrt zu haben.
Das ist allerdings nur die offizielle Version des Missgeschicks, die allgemein im Umlauf ist. Dass es sich mit der Wahrheit ganz anders verhält, stellt sich erst am Ende des Buchs heraus. Dass Paul Murray diese Information dem Leser so lange vorenthält, ist mehr als nur ein simpler dramaturgischer Kniff, sondern logische Konsequenz aus der Konstruktion des Romans. Murray fächert die Handlung auf, erzählt zunächst in 4 Großkapiteln, jedes aus der Perspektive einer anderen der Hauptpersonen. Erlebbar werden so nicht nur die verschiedenen Ansichten der Figuren, sondern auch deren unterschiedliche Wissensstände. Keiner der Protagonisten kennt die ganze Wahrheit. Und auch für den Leser puzzelt sie sich erst zusammen, als Murray im letzten Drittel die Erzählstränge bündelt.
We're all kind of trapped in our own little narrow keyhole.
Wir alle klemmen mit unserem Blick in diesem engen Schlüsselloch fest, durch das wir auf die Welt starren. Anders die Leser meines Romans, die, wie aus der Vogelperspektive, das komplette Ausmaß des Unglücks der Familie Barnes überblicken und so auch erkennen können, die Auswege, die die einzelnen Familienmitglieder suchen, sind eigentlich noch viel schlimmer als die Lage, aus der sie sich zu befreien versuchen.
Paul Murray versetzt seine Leser aber nicht nur in die Vogelperspektive, sondern zieht sie gleichsam hinein in einen Erzählstrom, der einen Sog entwickelt. Weil die Geschichte in immer kürzer getaktetem Rhythmus zwischen den Blickwinkeln des Romanpersonals hin und her hüpft. Bis dieser Fall einer Familie, ihr Absturz, zum beängstigenden Sturzbach wird, in dem aber immer wieder zuverlässig Marys wunderbarer, warmer Witz aufblitzt. Wie Kiesel in einem talabwärts rauschenden Fluss. Ein buchstäblich mitreißender Roman.
Paul Murrays Roman »Der Stich der Biene« ist beim Münchner Antje-Kunstmann-Verlag erschienen, in der Übersetzung von Wolfgang Müller für 30 Euro. Das war eine Empfehlung von Christoph Leibold. Auf dem Buchmarkt grassiert seit Jahr und Tag ein Trend. Es erscheinen Bücher, deren Verfasser Lebensberatung betreiben und die Leser unterweisen möchten darin, wie man lernt, kein Rassist, Sexist oder Klimasünder zu sein. Kurz, wie man ein besserer Mensch wird und ein moralisch einwandfreies Dasein fristet. Die Autoren solcher Bücher nennt der Berliner Philosoph Philipp Hübel Moralberater oder Moralexperten. Und dass es sie gibt, ist für ihn Ausweis eines weit größeren gesamtgesellschaftlichen Phänomens und Problems. Moralspektakel heißt Philipp Hübels neues Buch. Untertitel: Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Ich freue mich, dass mir Philipp Hübel aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Tag.
Hallo.
Herr Hübel, immer mehr Menschen verfolgen eine moralische Mission, so schreiben Sie es. Das allein wäre ja noch kein Problem, dass man einander für gewisse Dinge sensibilisieren möchte. Aber dabei bleibt es ja meist nicht. Wo genau liegt da für Sie das Problem?
Ja, wie Sie richtig gesagt haben, wir sind erstmal ohnehin alle moralisch sensibler geworden. Das ist auch ein positiver Fortschritt in der Gesellschaft. Aber wir haben auch die Möglichkeit, seit 10, 15 Jahren uns vor allen Dingen in den sozialen Medien digital darzustellen. Wir wissen, wir werden von anderen Menschen auch für unsere moralische Haltung beurteilt. Und vor allen Dingen, seit man diese digitale Präsenz hat, weiß man, man kann beurteilt werden. Also macht man so etwas, was man Reputationsmanagement nennen könnte. Man möchte besonders klare Signale senden, weil man nicht will, dass Leute einen absichtlich oder unabsichtlich falsch verstehen. Aber, und jetzt kommt's, man ist auch verlockt, sich etwas moralischer, etwas feinfühliger darzustellen, als man tatsächlich ist. Oder wenn man in anderen politischen Lagern ist, sich als vielleicht besonders tough darzustellen oder als besonders religiös, weil die Verlockung einfach sehr groß ist. Denn man wird nicht mehr von den anderen Menschen überprüft und überführt, sondern hat ja erstmal so eine Art digitalen Avatar. Und das führt dazu, dass oft diese moralische Selbstdarstellung im Vordergrund steht und moralische Diskussionen, wo es auf den ersten Blick erstmal darum gehen sollte, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, zum Beispiel sich zu fragen, wie man Gerechtigkeit in der Gesellschaft herstellen kann, dann eher verwendet werden zur Selbstdarstellung eben auf dieser moralischen Ebene.
In der digitalen Manege, wie Sie sie in Ihrem Buch nennen, auf den ach so sozialen Medien übt man sich auch gerne im Empörungskuscheln, so hat das Jens Biski kürzlich mal auf X, vormals Twitter genannt. Empörung definieren Sie ja als moralischen Zorn. Aber gerade dieser Empörungsüberschuss, diese moralischen Kampagnen, die da geführt werden, Ihrer Beobachtung nach, die führen ja zu einer Ermüdung und Abwendung der Vernünftigen von diesen Plattformen. Das ist doch eigentlich sehr zu bedauern, oder?
Ja, das ist ein Nebeneffekt. Empörung genau ist moralischer Zorn. Und normalerweise empöre ich mich, wenn ein moralisches Prinzip verletzt wurde. Da draußen kippt einer Schweröl in den Ausguss oder in den Gulli und dann bin ich empört, weil er die Umwelt schädigt. Das ist auch eine gerechtfertigte moralische Reaktion, die wir typischerweise haben. Aber indem ich mich empöre und das öffentlich tue, kann ich natürlich auch etwas über mich selber sagen, nämlich mir liegt zum Beispiel die Umwelt am Herzen oder die Gerechtigkeit. Und das Interessante an Empörung ist, dass ich nicht von mir selber sagen muss, ich bin ein sensibler Mensch oder mir liegt die Umwelt am Herzen. Das wäre irgendwie eine zu offensichtliche Selbstdarstellung. Das würde auffallen, das würde auch eitel wirken. Sondern ich kann mich indirekt darstellen, indem ich mich über andere aufrege. Und wenn mich Leute vorwerfen, ich würde mich zu sehr aufregen, kann ich sagen, Moment mal, liegt dir die Umwelt jetzt etwa nicht am Herzen? Das war doch wirklich falsch, was der da getan hat. Und wenn das natürlich alle machen, gibt es so Empörungskaskaden. Leute wollen sich gegenseitig überbieten. Man empört sich über alles Mögliche. Man kann sich über das empören, was der andere Falsches vermeintlich vor 10 Jahren gesagt hat. Und es gibt einfach Untersuchungen, die zeigen, vielen Menschen ist das zu viel. Die leiden an Empörungserschöpfung. Die haben das Gefühl, die öffentliche Diskussion ist überhitzt. Sie werden dann manchmal auch zynisch. Sie haben das Gefühl, es geht ja nur um Worte oder nur um Kleinigkeiten, nicht um die echten Probleme. Und man kann auch zeigen in einigen Untersuchungen, dass die Menschen, die sagen, man kann ja nichts mehr sagen, ne, da machen wir uns ja manchmal so drüber lustig, weil wir sagen, naja, in Deutschland ist doch Meinungsfreiheit hochgehalten, der Staat greift wirklich nicht mehr ein. Fast nirgendwo auf der Welt kann man so gut seine Meinung sagen, ohne vom Staat behelligt zu werden. Aber es gibt natürlich die Urteile der anderen. Und wenn sich ständig alle empören, sind Leute, denen das den anderen Menschen wichtig sind, die ein eher, sagen wir mal, feinsinnigeres Naturell haben, die das Gefühl haben, sie werden von anderen beurteilt, die sind eher die, die sich zurückziehen und dann lieber nichts sagen, weil sie einfach eine Güterabwägung machen. Sie überlegen sich, ich könnte zu dem Thema jetzt was sagen, aber vielleicht kommen dann diese ganzen unflätigen Kommentare und ich werde unter Druck gesetzt. Das lohnt sich für mich einfach nicht in der Güterabwägung, also ziehe ich mich zurück. Und das ist natürlich für eine öffentliche Diskussion problematisch, wenn eher die robusten Typen oder etwas überspitzt gesagt auch die eher antisozialen Typen sagen, ich nehme teil, weil mir ist das egal, was andere Leute von mir denken. Und die, die etwas differenzierter sprechen wollen, denen es etwas mehr am Herzen liegt, wie andere Menschen über sie denken, sich von der öffentlichen Diskussion verabschieden.
Ich habe heute Vormittag gerade, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, eine Einladung zu einem Diversitätstraining erhalten. Solche Angebote sind ja mittlerweile gang und gäbe in Unternehmen, die eh alle mit dem Zauberwort Diversität hantieren. Aber solche Trainings verleiten Firmen dazu, so formulieren sie es, ein Moralspektakel aufzuführen. Und dieses Moralspektakel führt zu gar keiner messbaren Verbesserung. Ist das wirklich so?
Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Es gibt eine große Untersuchung von Alexandra Kalev und Frank Dobbin, eine Soziologin, ein Soziologe, die beide in den USA lehren. Und die haben sich in den USA die letzten 40 Jahre angeschaut. Die Firmen machen da schon sehr lange sehr intensive Diversitätstrainings und die hatten in den letzten 40 Jahren kaum einen Effekt, so gut wie keinen Effekt. Und sie führen das auf verschiedene Faktoren zurück. Es hat etwas damit zu tun, dass grundsätzlich solche Trainings, wenn überhaupt nur kurzfristig, die Vorurteile der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beeinflussen. Sie führen manchmal zu Trotzreaktionen. Sie haben auch einen bestimmten Fokus eher auf Geschlecht und Hautfarbe, nicht so sehr auf soziale Herkunft. Also manche Leute fühlen sich da auch ausgeschlossen. Und sie haben aber auch gezeigt, Mentorenprogramme können wirklich dazu führen, dass in bestimmten Branchen, wo bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind, sagen wir mal die Tech-Branche, wo es traditionell weniger Frauen gibt, oder das Banking, wo in Amerika zum Beispiel sehr wenige African-Americans tätig sind. Wenn man Mentorenprogramme einführt, dann kann man in den Branchen große Erfolge erzielen. Aber mit Mentorenprogrammen kann man sich nicht so gut darstellen. Man kann keine Fotos von den Trainings auf die Webseite stellen. Und die Trainer sind typischerweise die sprichwörtlichen alten weißen Männer. Also das sieht überhaupt nicht nach Diversität aus, obwohl es sehr effektiv ist. Und Firmen sind einfach verleitet, eher den einfachen Weg zu gehen. In Amerika kommt noch hinzu, dass man starke große Strafzahlungen leisten muss, wenn man dann tatsächlich mal einen Fall hat von Rassismus oder Sexismus am Arbeitsplatz. Das ist eine Eigenart des amerikanischen Rechtssystems. Also es ist auch eine Art Versicherung gegen diese hohen Strafzahlungen, dass man sagen kann, ich habe doch dieses Training gemacht. Und es gibt mittlerweile einige Metastudien, die zeigen, dass Firmen, die das sehr stark betonen, also auf ihre Webseite schreiben, Diversität und Vielfalt und Inklusion, diejenigen sind, die am ehesten bei dann den Bewerbungsprozessen diese Prinzipien selber verletzen. Und das ist ein interessantes Phänomen. Es ist so eine Art Ablasshandel, kann man sagen. Man weiß, dass das vor allen Dingen in den westlichen Kulturen so ist. Also wenn man auf der einen Seite das Gute gesagt oder getan hat, kann man sich eher leisten oder eher nachlässig sein auf der anderen Seite. Also jemand, der, es gibt es überall, jemand, der sagt, ich fahre jetzt ein E-Auto, dann kann ich auch auf die Malediven fliegen oder im Alltag, ich habe jetzt gestern einen Salat gegessen, dann kann ich heute noch ein zweites Stück Torte essen. Moral Licensing nennt man das. Also diesen Ausgleichsgedanken, und das kann man einfach zeigen, ist auch für Firmen natürlich verlockend, weil sie so eine Art moralische Außendarstellung haben wollen. Und man weiß auch aus Experimenten, dass manchmal Leute drauf oder relativ oft sogar Leute drauf reinfallen. Also wirklich glauben, wenn die Firma von sich selber oft genug sagt, wir sind divers und wir sind für Frauenförderung oder wir sind wir kümmern uns ums Klima, dass die tatsächlich, sie glauben dann, dass das tatsächlich der Fall ist, obwohl das gar nicht der Fall sein muss.
Tugend ist eine Art Gebärde, hat Friedrich Nietzsche geschrieben. Nietzsche hat ja auch von den eingefleischten Schauspielern der Tugend gesprochen, die immer zu zeigen müssen, wie tugendhaft sie sind. Ich musste an diese Passagen bei Nietzsche denken, bei der Lektüre ihres Buches. Knüpft ihre Kritik des Moralspektakels da an das an, was Nietzsche ja mehr oder minder auch als Moraltheater benannt hat?
Das muss ich als Philosoph zugeben, dass ich diese Stelle von Nietzsche nicht kenne. Aber der Grundgedanke ist natürlich gar nicht neu. Das haben sehr viele Philosophen beobachtet, dass es, sobald etwas einen Wert hat, wird dieser Wert auch gefälscht. Ne? Sobald es wichtig ist, tugendhaft zu sein, wird es auch Leute geben, die damit übertreiben. Das machen eigentlich alle Menschen im Alltag. Das kann man auch zeigen. Also wir stellen uns immer ein bisschen tugendhafter, besser dar und wollen auch, dass das die anderen Leute so sehen. Also das kann man in Experimenten nachweisen. Das zeigt sich. Aber ich glaube, die neue Qualität, die entstanden ist, auch der neue Druck ist, sobald man so eine Art digitalen Avatar hat und von potenziell der ganzen Welt beurteilt werden kann. Das kann auf einer Webseite sein, das kann in den sozialen Medien sein, LinkedIn, Facebook, Twitter, X, über verschiedene Kanäle. Sobald man das weiß, macht man halt dieses intensive Reputationsmanagement und ist halt verlockt, sich moralischer darzustellen, weil man nicht mehr entlarvt werden kann. Wer in der Gruppe geprahlt hat oder im Dorf früher, dass er ein oder sie eine besonders zuverlässige Person ist, aber immer unzuverlässig war, wurde schnell als Maulheld, als Aufschneider enttarnt. Das ist aber sehr viel schwieriger geworden. Wenn ich mich als besonders moralisch feinfühlig darstelle, kann man mir erstmal nicht nachweisen, ob das wirklich so ist oder ob ich nur so tue. Deshalb ist es eine große Verlockung erstmal für alle Menschen.
Und nun ist die Frage, wie kommen wir da wieder heraus? Einen Ausweg sehen Sie darin, dass wir wieder zur Vernunftmoral zurückkehren, was unmittelbar einleuchtet. Sie werben aber auch für ein, Zitat, Moralsiegel, staatlich überprüft, mit dem man beispielsweise die Energiebilanz von Unternehmen objektiv und transparent zertifizieren könnte. Ist so ein Moralsiegel da wirklich das probate Mittel?
Das müsste man ausprobieren. Die Beobachtung ist erstmal, dass es ja dieses Greenwashing gibt bei Firmen, also Firmen, die ihre Umweltbilanz als besonders positiv darstellen, sagen, sie sind vielleicht sogar CO2-neutral. Mehrere Untersuchungen im Journalismus, in der Wissenschaft haben gezeigt, das ist oft nicht der Fall. Da kaufen dann dieselben großen Firmen ein Waldstück und versprechen, dass das nicht gerodet wird. Es kann überhaupt nicht die CO2-Menge binden, die da vermeintlich gebunden werden soll. Aber man arbeitet mit diesen Labels. Auch Ökostrom ist ziemlich unklar, was sich dahinter verbirgt. Es gibt viele Bio-Label, einige sind sehr wertvoll und haben sozusagen sehr hohe Standards, andere sind dann eher so eine Abklatsch davon. Und auch da ist es so, jedes selbstgegebene Label, jede selbstgegebene Beschreibung kann natürlich gefälscht werden. Und es gibt überall Trittbrettfahrer, wenn es um einen echten Wert geht. Deshalb müsste man da auch so etwas haben wie einen TÜV, ja, einen neutralen Dienst, der das nach objektiven Standards überprüft und diejenigen, die eine gute Umweltbilanz haben oder die besonders divers in ihrer Einstellungspraxis sind, diese Unternehmen haben ein besonderes Interesse daran, denn sie leiden unter den Trittbrettfahrern. Sie nehmen ja die Kosten auf sich, die das mit sich bringt, sich richtig zu verhalten, und die anderen sind ja nur die, die ohne Kosten das schöne Label haben wollen. Und deshalb gibt es nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirklich für Firmen ein hohes Interesse, zumindest wenn sie in diesem Bereich dabei sein wollen, solche Moralfälscher auszuschalten.
Philipp Hübel ist der Autor des sehr empfehlenswerten neuen Buches Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Erschienen ist dieses Buch, was man mit großem Erkenntnisgewinn liest, im Siedler Verlag für 26 Euro. Herr Hübel, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Baby, that ain't for me.
Das war der 31-jährige Teddy Swims aus den Vereinigten Staaten mit The Door. Sie hören Bayern 2. Es mag etwas pauschal klingen, aber mit der modernen Architektur, wie sie etwa im Büro- und Wohnungsbau obwaltet, mit diesen Schießscharten, Fensterästhetiken zum Beispiel, hadern viele. Hans Magnus Enzensberger war vor einigen Jahren so erbost, dass er ein Gedicht über die staatlich geprüften Wirkengel der Städte schrieb. Hier liest er es, Hans Magnus Enzensberger.
Architekten, ihr, die staatlich geprüften Wirkengel der Städte, Bulldozerkönige, Anbeter der Hässlichkeit, Terroristen des rechten Winkels, Idealisten der Unbewohnbarkeit, farbenblinde Käfigbauer, stumpfsinnig wie ein Mondrian. Ja, ehrlich seid ihr. Euer Ziel in Athen verkündet im Jahr der Machtergreifung, alles, was vor euch war, platt zu machen. Adams Hütte, ein Paradies. Der zusammengenagelte Schuppen, die Kasper, der Kral, Meisterwerke sind es, verglichen mit euren sadistischen Träumen. Gelobt sei, wer euer Werk sabotiert. Die alte Frau, die ein Heiligenbildchen an die Betonwand klebt und das blinde Fenster mit einer Häkeldecke verhüllt. Der Staubsaugervertreter, der seinen Hühnerstall mit einem Alpenpanorama verziert. Und das unbesiegbare Gras, das die versiegelte Erde sprengt. Warum sollten wir euer Gedenken?
Hans Magnus Enzensberger las sein Gedicht Architekten. Eine ähnlich kritische Sicht auf die Damen und Herren Baumeister vertritt der italienische Architekturhistoriker Vittorio Maniago Lampugnani in seinem Buch Gegen Wegwerfarchitektur. Astrid Meierle hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Im forschen Zukunftsrausch forderte 1914 das Manifest der futuristischen Architektur, dass jede Generation ihre eigenen neuen Städte bauen sollte. Gut ein Jahrhundert später stehen Architekten und Stadtplaner an einem ganz anderen Punkt. Dichter, dauerhafter und weniger bauen. So lautet der Untertitel des Buchs Gegen Wegwerfarchitektur. Der italienische Baumeister und Architekturtheoretiker Vittorio Maniano Lampugnani hat kein sachliches Fachbuch geschrieben, sondern eine vehemente Mahnschrift. Er fordert ein neues und nachhaltiges Bewusstsein bei Baukultur und Stadtplanung. Als Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, führt er das Gillender Building in Manhattan an, ein 16 Stockwerke messendes Bürogebäude, 1897 eines der ersten Hochhäuser New Yorks. Bereits 13 Jahre später wird es dem Erdboden gleichgemacht.
Man hat die Möglichkeit, auf dem gleichen Grundstück ein Hochhaus zu bauen, was größer ist und natürlich auch was technisch etwas avancierter ist. Das zeigt, dass Architektur so etwas geworden ist, was legitimiert ist durch das Geld, durch das, was die Architektur einbringt. Sobald es die Möglichkeit gibt, mit einer anderen Architektur etwas mehr Geld zu verdienen, entledigt man sich des alten Gebäudes. Und das ist natürlich ein Verständnis von Architektur, das völlig neu ist. Der symbolische Charakter ist weg, der ästhetische Charakter ist weg. Es geht wirklich nur um Wertschöpfung. Und damit ist die Architektur dann wie jede Ware in den Strudel des Kapitalismus geraten.
Vittorio Maniano Lampugnani mahnt, wie bereits der römische Architekt Vitruv, zu einem wirtschaftlicheren Umgang mit Baumaterial und zu Recycling von wertvollen Baustoffen. Außerdem erwähnt Lampugnani stadtplanerische Strategien, die eine nachhaltige, ressourcen- und klimaschonende Baukultur unterstützen. Er setzt auf die von ihm sogenannte kompakte Stadt, die eine relativ hohe Dichte aufweist, aber eben gewissermaßen.
Als Kompensation, wenn Sie so wollen, zu dieser Dichte, mit schönen öffentlichen Räumen ausgestattet. Das sind die Straßen, das sind die Plätze, aber das sind natürlich auch die Parkanlagen. Da muss ein gutes Gleichgewicht gefunden werden, aber da gibt es viele Beispiele. Übrigens, München ist ja auch eins.
Einspruch. Viele Münchner erleben täglich, dass die Nachverdichtung längst an ihre Grenzen gekommen ist. Nicht nur was neue, bezahlbare Wohnungen betrifft. Auch der Raum in Geschäften, Restaurants, vor allem aber im Verkehr, wird für den Einzelnen immer knapper. Mancher Verkehrsteilnehmer, der etwa mit seinem Elektroroller zwischen Bürgersteig, Radweg und Fahrstreifen wechselnd nicht seine Spur finden kann, begibt sich täglich in die gefährliche Nahkampfzone mit dem Autoverkehr. Wie kann gerade eine Stadt wie München sinnvoll und nachhaltig wachsen?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ich habe ja auch kein Rezept. Was ich denke zu wissen, ist eben, dass Dichte etwas ist, womit wir einfach umgehen müssen. Ich glaube nicht, dass wir eine wirkliche Alternative haben. Wir müssen zusammenrücken, weil wir können nicht ständig unsere Landschaft auffressen, die ja letztlich auch unsere Existenzbasis ist und auch unser Erholungsraum. Und im Übrigen fressen wir sie ja nicht auf, weil wir einfach nur die Städte erweitern, sondern wir fressen sie auf, weil wir die Städte falsch erweitern. Wir erweitern sie mit ganz kleinteiligen Siedlungsbauten, wenn nicht gar Einfamilienhäuser. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns nicht mehr leisten können.
So mancher Gedanke des Autors ist nicht allzu neu. Dennoch, gegen Wegwerfarchitektur ist nicht nur eine vehemente Mahnschrift. Antonio Magnano Lampugnani liefert auch eine eingängige Ermunterung zum freiwilligen Verzicht. Denn er verweist darauf, dass es auch möglich sein könnte, auf weniger Wohnfläche angenehm zu leben.
Die Tatsache, dass jeder von uns doppelt so viel Wohnraum hat, zumindest in Europa, als vor 40, 50 Jahren, ist ja schon etwas, was uns zu denken geben müsste.
Vittorio Maniago Lampugnanis Streitschrift gegen Wegwerfarchitektur ist bei Wagenbach erschienen für 18 Euro. Sie hören Bayern 2 und die Hamburger Band Ketka mit ihrem Frontmann Markus Wiebusch und einem ganz frischen Titel. Ein Brief meines 20-jährigen Ichs. Jedes Ideal ist ein Richter.
Hallo Markus, hier schreibt dir kurz dein 20-jähriges Ich, das weiß, wie es wirklich ist, wenn du das hier liest. In deinem ausgesuchten Leben, vollgestopft mit Privilegien, nonkonform und Halleluja auf der guten Seite. Und wer will, der findet Wege, und wer nicht will, findet Gründe. Und du weißt ja, wo ich herkomme, und ich weiß, wo ich dich finde. Auf dem Planeten kompromissbereit, im Land, wir sind noch nicht so weit. In der Stadt, durch die du wankst, in der Straße der Angst. Kannst du wollen, was du willst, mit dem geilen, feinen Willen. Kannst du fühlen, was du sollst, an gefühllosen Stellen. Und du tust, was du musst, und du hoffst, dass es was dein Wille dir diktiert. Kannst du wollen, was du willst, mit einem geilen, freien Willen. Kannst du fühlen, was du sollst, an gefühllosen Stellen. Und du tust, was du musst, und nicht, was du kannst. Nur, was der Rest von dir vom Leben noch verlangt. Und was dein Wille dir diktiert. Manchmal bist du etwas klug, dann hältst du dich gleich für sehr klug. Und dann diese Gabe, sich wichtiger zu nehmen, als man sich fühlt. Wo bleibt denn jetzt das Feuer? Oh ja, alles nur noch teuer. Und wenn du dann mal einen guten Song schreibst, sind das doch nur noch Splitter. Und das macht es ja so bitter. Den du lange schon verloren hast, ja, ja, aus dem Alter raus. Wo bleibt jetzt der Applaus? Kannst du wollen, was du willst, mit dem geilen, feinen Willen. Kannst du fühlen, was du sollst, an gefühllosen Stellen. Und du tust, was du musst, und du hoffst, dass es langt, was dein Wille dir diktiert. Wollen, was du willst, mit dem geilen, freien Willen. Kannst du fühlen, was du sollst, an gefühllosen Stellen. Und du tust, was du musst, und nicht,
was du kannst, nur was der Rest von dir vom Leben noch verlangt. Und was dein Wille dir diktiert. Den angespielten Optimismus, den verschollenen Ideal. Gleiche Angst wie ich. Und du tust, was du musst. Und du hoffst, dass es langt.
Musik von Ketka. Der kanadische Historiker Quinn Slobodian forscht auf den Gebieten Globalisierung und Zeitgeschichte. Und er hat 2019 bereits ein Buch über die Geburt des Neoliberalismus vorgelegt unter dem Titel Globalisten. Dem lässt der 46-Jährige nun ein Buch über das Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie folgen, das sich damit befasst, wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen. Jean-Marie Magro stellt es vor.
Blickt man auf die politischen Analysen der vergangenen Jahre, so beherrschte vor allem ein Erklärungsmuster Schlagzeilen und Büchermarkt: Identität. Wenn Rechtsextreme und Populisten Erfolge feierten, so habe das an der Angst vor Veränderung der weißen Mehrheitsgesellschaft gelegen, wurde häufig kommentiert. Dem kanadischen Historiker Quinn Slobodian greift diese Analyse zu kurz.
Ich beschreibe in meinem Buch, dass wir vieles, was wir als kulturell wahrnehmen, auch auf den Kapitalismus zurückführen können.
Slobodian unternimmt in seinem neuen Buch Kapitalismus ohne Demokratie den Versuch, die Geschichte des Neoliberalismus mit dem Aufschwung der Rechten zu verknüpfen. Statt allein die Makroebene, die Nation, zu betrachten, solle man diese Oberfläche abtragen und darauf blicken, was sich darunter befindet, sagt Slobodian.
My argument is that this sort of quiet process, a little bit like termites.
Es ist, als ob Termiten den Holzboden eines Hauses fressen. Dieser leise Prozess lässt die Gegenwehr der Gesellschaft erodieren und führt zur Radikalisierung der Rechten.
And it's also radicalizing the politics of the right wing.
Slobodian beschreibt, wie Neoliberale und Anarchokapitalisten, wie er sie nennt, Zonen schaffen, in denen demokratische Regeln außer Kraft gesetzt sind. Freihandelszonen, sogenannte Enterprise Zones, Steueroasen und viele mehr. Das historisch eindrücklichste Beispiel dafür sei die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong. Während 1978 der Spitzensteuersatz für Einkommen in den USA bei 70% lag und in Großbritannien sogar bei 83%, musste man in Hongkong nur 15% des Arbeitseinkommens an den Staat abgeben. Und zwar nicht nur die Bestverdiener, sondern alle. Auf Kapitalerträge und Erbschaften erhob die Kronkolonie gar keine Steuern. Weil Hongkong prosperierte, wurde es zum Traum von Neoliberalen wie Milton Friedman.
Many of these zones I mentioned.
Viele Zonen sind Versuche, kleine Hongkongs zu errichten. Innerhalb der City of London oder New York City zum Beispiel, Orte, an denen es keinen Sozialstaat und auch keine Volksvertretung gibt und wo Gesetze nach den Bedürfnissen von Investoren gestaltet werden.
Der Historiker Quinn Slobodian meint, dies müsse man berücksichtigen, wenn man den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas begreifen möchte. Weder plane die kommunistische Führung dort jeden Schritt minutiös, noch herrsche der freie Markt. China, sagt Slobodian, sei ein Hybrid. Es habe vom Süden seines Territoriums aus, etwa in Shenzhen, eine Galaxie von Hongkong-Miniaturen errichtet.
Die Sowjetunion versucht über Nacht den Urknall. Eine Schocktherapie. Alles sollte liberalisiert und die Märkte geöffnet werden. Unter der Anweisung von amerikanischen Beratern und Harvard-Ökonomen. China war viel schlauer und nutzte die Hongkong-Methode. Deng Xiaoping sagte, China überquere den Fluss und ertaste dabei die Steine, the stones. Ich schreibe deshalb, China überquerte den Fluss und fühlte dabei die Zonen, the zones.
Ein Wortspiel, das nicht leicht zu übersetzen ist. Slobodians Schreibstil ist trotz der komplexen Materie verständlich. Manchmal neigt der Kanadier zur Wiederholung, etwa mit seiner Kritik an Neoliberalen wie Milton Friedman. Dennoch verdeutlichen die Beispiele, die er nennt, weshalb diese Anarchokapitalisten nicht auf die Demokratie als Staatsform angewiesen sind, sie sogar verabscheuen und versuchen, sie von innen heraus zu zerstören. Ein Beispiel dafür ist Javier Milei, der zum Präsidenten Argentiniens gewählt wurde.
Was Sie begreifen müssen, ist Folgendes. Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem.
Javier Milei, ein ultralibertärer Ökonom, möchte ganze 11 Ministerien streichen.
Kulturministerium, weg damit. Ministerium für Frauen, weg damit. Technologie- und Innovationsministerium, wofür hat man einen Privatsektor? Weg damit.
Milei setzte sich in der Stichwahl durch. Der Erfolg solcher Politiker besorgt den Autor Quinn Slobodian.
Ähnlich war es mit der Bolsonaro-Koalition in Brasilien oder gerade mit Bukele in El Salvador. Mich besorgt es fast mehr, wenn solche Menschen das bestehende System von innen versuchen aufzubrechen, als umgekehrt, wenn sie sich aus der Gesellschaft zurückziehen.
Ähnliche Entwicklungen beobachtet Slobodian in Deutschland. Hier würden libertäre AfD-Politiker wie der bayerische Bundestagsabgeordnete Peter Böhringer ebenfalls versuchen, die Demokratie von innen heraus zu zerstören. Doch Demokraten, so hofft Slobodian, werden sich immer zur Wehr setzen. Schon wieder sei Hongkong dafür ein gutes Beispiel. Denn obwohl dort über Jahrzehnte kaum demokratische Mitbestimmung möglich war, war es 2019 die Schüler- und Studentenbewegung Hongkongs, die junge Generation, die gegen den langen Arm der Volksrepublik rebellierte.
Quinn Slobodians Buch »Kapitalismus ohne Demokratie – Wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen« ist übersetzt von Stefan Gebauer bei Surkamp erschienen für 32 Euro. Das hier ist ein Titel aus Argentinien. Mercedes Sosa und Jorge Drexler mit »Sea«.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, ah, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y
que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea.
Ya está en el aire girando mi moneda.
Y que sea lo que sea.
Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Josef K. aus Franz Kafkas Prozess. Gewusst hat's, neben vielen anderen Hörerinnen und Hörern, Angelika Albrecht aus Regensburg. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer Autorin, deren Name ich Ihnen glatt durch die Blume sagen könnte. Aber nein, lassen wir das lieber. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Wieder ein Morgen. Gespenster.
Also wenn's keine Geister sehen wollen, dann dürfen's aber nicht auf den Prater gehen.
Du darfst dich freuen, du darfst ein Mensch sein.
Ja, ich geb mir Mühe.
Die Dinge neu ordnen, die Farben verteilen und wieder schön sagen.
Mhm. Also, wohin, gnä Frau?
Vielleicht die Donau hinunter und die Theiß hinauf. Mhm. Dann wär ich fast wieder daheim.
Donauauen werden Ihnen gefallen. Da können Sie ein bisschen ausspannen.
Wien wirkt jetzt so unnahbar.
Ja, seit knapp 20 Jahren ist der Krieg jetzt vorbei.
Vieles hat sich verwandelt.
Die Leute sind halt nur noch mit sich selbst beschäftigt.
Was vorüber ist, ist nicht vorüber. Es wächst weiter in deinen Zellen ein Baum aus Tränen oder vergangenem Glück.
Wie haben Sie denn das alles überstanden?
Im Ghetto von Tschernowitz, in einem Kellerversteck.
Bestimmt unter Lebensgefahr, oder?
Sie kamen mit scharfen Fahnen und Pistolen, schossen alle Sterne und den Mond ab, damit kein Licht uns bliebe, damit kein Licht uns liebe.
Und da haben sie mit dem Dichten begonnen?
Das war schon früher.
Gab's einen Anlass?
Warum ich schreibe? Weil die Wörter mir diktieren, schreib uns.
Also mir diktieren die Wörter gar nichts.
Sie wollen verbunden sein, Verbündete, Wort mit Wort mit Wort.
Hört sich so einfach an. Haben's vor, in Wien zu bleiben?
Zurück in die USA? Naja, nicht. Da musste ich meinen Weg zwischen Hain suchen.
Ja, das war sicher nicht leicht für Exzellenten.
Die Heimat ausgewandert in stachelige Räume.
So, da wären wir. Die Donauauen.
Ah, hübsch ist es hier. Nichts Überflüssiges, nur wilder Klatschmohn, schwarzzüngig.
Ja, ich streck mich auch mal aus.
Kennen Sie die Bukowina? Landschaft, die mich erfand?
Na, wie ist es denn da?
Ach, wasserarmig, waldhaarig, vielsprachig verbrüderte Lieder in zweiter Zeit.
Aber zurück kommen's nicht, oder?
Vielleicht ziehe ich zurück nach Düsseldorf. Ich brauche den lebendigen Kontakt mit der deutschen Sprache.
Wirklich? So wie Sie immer zu dichten?
Ich schreibe mich ins Nichts. Es wird mich ewig aufbewahren.
Solange es Bücher gibt,
rufe ich junge Worte, um die alte, bemooste Welt zu verjüngen.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war's vom Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.